Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Uhr, Schweizer Radio Dieres, heute Morgen. Am Mikrofon ist Daniel Knoll und das sind unsere Themen. Die Bundesratswahl als Höhepunkt. Heute beginnt die Herbstsession von National- und Ständerat. Die umstrittenen Ölgeschäfte mit Libyen. Der britische Premierminister Gordon Brown gerät immer mehr unter Druck. Hochwasser im Westen, Dürre im Osten. Afrika leidet zurzeit unter dramatischen Wetterbedingungen. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Zuerst jetzt der Nachrichtenüberblick, heute früh mit Markus Amrain.
Die Vereinigung der weltweit führenden Zentralbanken, der sogenannte Basler Ausschuss, unterstützt die Forderungen der G20-Finanzminister vom Wochenende. Auch der Basler Ausschuss fordert strengere Regeln für die Aufsicht von Finanzinstituten, damit diese für Krisenzeiten gewappnet sind, wie es in einer Mitteilung heißt. Nötig seien unter anderem mehr Eigenkapital, höhere Verschuldungsgrenzen und Mindestanforderungen für die Liquidität bei Finanzierungsgeschäften der Banken, meldet die Zentralbankenvereinigung. Der britische Premierminister Gordon Brown macht eine Kehrtwende. Er will nun ihre Opfer doch dabei unterstützen, von Libyen Entschädigungszahlungen zu fordern. Das wurde gestern Abend überraschend bekannt. Zuvor hatte die Regierung zwei Briefe veröffentlicht, welche Gordon Brown an Angehörige von ihrer Opfern geschrieben hatte. Darin forderte er die Angehörigen auf, auf solche Geldforderungen gegenüber Libyen zu verzichten. Denn die Energieversorgung Großbritanniens dürfe nicht gefährdet werden. Zudem sei Libyen eine wichtige Hilfe bei der Terrorbekämpfung, schrieb Brown. In den 80er Jahren hatte Libyen die IRA mit Waffen versorgt. Drei amerikanische ihrer Opfer hatten darum von Libyen Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe bekommen. In den USA will Präsident Barack Obama die Industrieproduktion ankurbeln. Er hat dafür den Spitzenbeamten Ron Blum vom Finanzministerium als seinen Sonderberater eingesetzt, wie das Weiße Haus meldet. Blum soll dafür sorgen, dass wieder mehr Güter in den USA produziert werden anstatt im Ausland. In den vergangenen Jahren gingen in der amerikanischen Industrie Hunderttausende Arbeitsstellen verloren. Frankreich, Großbritannien und Deutschland wollen Afghanistan verstärkt auf einen Abzug der internationalen Truppen vorbereiten. Wie die deutsche Bundeskanzlerin Merkel am Abend nach einem Gespräch mit dem britischen Premierminister Brown ankündigte, soll es noch in diesem Jahr eine internationale Konferenz geben, um die weiteren Entwicklungsschritte für Afghanistan abzustecken. Die Regierung in Sri Lanka hat einen Mitarbeiter des Kinderhilfswerks UNICEF aufgefordert, das Land zu verlassen. Dies berichtet der britische Sender BBC. Offenbar ist die Regierung verärgert über kritische Bemerkungen des Mannes zum Schicksal der Kinder im Tamilengebiet während des Bürgerkriegs. Seit dessen Ende im Mai leben über 280.000 Tamilen in Flüchtlingslagern, die den Streitkräften unterstellt sind. Bei den schweren Überschwemmungen in Westafrika gehen die internationalen Hilfsorganisationen von einer viel höheren Anzahl Todesopfer aus als bisher bekannt. Eine Sprecherin der UNO-Agentur für humanitäre Aktionen sagte, ihre Organisation zähle schon 70 Tote. Und sie äußerte die Befürchtung, dass diese Zahl noch um ein Vielfaches steigen könnte. Allein in Burkina Faso wurden 150.000 Menschen obdachlos. In Westafrika insgesamt gegen 400.000. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.302 Punkten plus 1,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,590 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,77 bzw. zu einem Dollar 43,34. Das Wetter? Heute ist es meist sonnig, zeitweise ziehen hohe Schleierwolken vorüber, die Temperatur liegt bei 24 Grad.
Die Libyen-Affäre, die Kouchner-Nachfolge, die Wirtschaftskrise oder die Kohäsionsgelder für die neuen EU-Länder Bulgarien und Rumänien. An der Herbstsession im Bundeshaus sind spannende Debatten zu erwarten. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer blickt voraus.
In der Wandelhalle werden bestimmt die Libyen-Reise von Hans-Rudolf Merz und die kommende Bundesratswahl die Hauptthemen sein. Aber auch sonst gibt es viel zu debattieren und vor allem auch zu entscheiden in dieser Herbstsession. Beispielsweise heute Nachmittag im Nationalrat, wenn es um Projekte in Rumänien und Bulgarien geht, die die Schweiz finanzieren soll. Mit 257 Millionen Franken soll die Schweiz nämlich mithelfen, die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit in der erweiterten EU abzubauen. Eine weitere europapolitische Grundsatzdebatte ist absehbar. Hitzige Diskussionen sind auch zu erwarten, wenn es um den umstrittenen Antipirateneinsatz Atalanta geht. 30 Schweizer Armeeangehörige sollen bei dieser Operation vor der somalischen Küste teilnehmen, jedenfalls wenn es nach dem Bundesrat geht. Ganz links bei den Grünen und ganz rechts bei der SVP ist man kritisch oder man lehnt den Einsatz gar ab. Ein erhöhter Puls ist auch beim Thema Gesundheitspolitik zu erwarten. Im Kampf gegen steigende Krankenkassenprämien ist Tempo gefragt. Hier stehen kostendämpfende Maßnahmen zur Diskussion, wobei die umstrittene Praxisgebühr von 30 Franken wohl zum Scheitern verurteilt ist. Beide Kammern schalten eine kurze außerordentliche Session zu Konjunktur und Arbeitslosigkeit ein. Beraten wird ein drittes Konjunkturpaket im Umfang von 400 Millionen Franken. Dieses dürfte auf der Kippe stehen, da manche Bürgerliche bereits ein Ende der Wirtschaftskrise zu sichten glauben. Bereits morgen Dienstagnachmittag steuert die Herbstsession einem ersten Höhepunkt zu. Dann nämlich wird die CVP bekannt geben, wer den frei werdenden Bundesratssitz von Pascal Guschpe angreifen soll. Aller Voraussicht nach wird Fraktionspräsident Urs Schwaller nominiert. Die FDP-Liberalen wiederum wollen ihren zweiten Bundesratssitz mit einem Zweierticket verteidigen. Dazu wurden der Neuenburger Ständerat Didier Burkhalter und der Genfer Nationalrat Christian Lüscher nominiert. Am 16. September dann wird das neue Mitglied der Landesregierung von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt.
Nicht nur die Schweiz steckt in großen Schwierigkeiten wegen ihres Verhältnisses zu Libyen, das Gleiche gilt auch für Großbritannien. Begonnen hatte alles vor 3 Wochen mit der Freilassung des libyschen Lockerbie-Attentäters Megrahi. Am Wochenende sind nun neue Details bekannt geworden, wie wichtig es für die britische Regierung war, mit Libyen ins Geschäft zu kommen. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot.
Die britische Staatsräson kommt unter die Lupe. Seit der libysche Diktator Gaddafi, ermuntert von Washington und London, im Dezember 2003 den Massenvernichtungswaffen und dem internationalen Terror abgeschworen hat, ist die britische Regierung verzweifelt bemüht, alles zu vermeiden, was dem kapriziösen Regime in Tripolis in den falschen Hals geraten könnte. Der Anlass für das kritische Interesse an britischen Motiven kam am 20. August. Die schottische Regierung ließ Abdel Basset al-Megrahi nach Libyen heimkehren, obwohl er nur 8 Jahre einer lebenslänglichen Haftstrafe verbüßt hatte. Megrahi war für das Flugzeugattentat von Lockerbie im Jahre 1988 verurteilt worden, in dem 270 Menschen umkamen. Die schottische Regierung begründete ihren Schritt mit humanitären Gründen, denn der Häftling leidet an tödlichem Krebs. Doch die britische Labour-Regierung hatte jahrelang mit Tripolis über einen Häftlingsaustausch verhandelt. Justizminister Jack Straw verzichtete Ende 2007 widerwillig darauf, Megrahi von diesem Vertrag auszunehmen. Übers Wochenende gestand Straw einer britischen Zeitung offen, dass kommerzielle Interessen dabei eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Denn vor 2 Jahren wartete ein milliardenschweres Ölgeschäft zwischen Libyen und der britischen Firma BP auf letzte Unterschriften. Erst nachdem die Libyer sich in der Sache Megrahi durchgesetzt hatten, kam der Kontrakt auch zustande. Gestern kam ein weiteres Beispiel für die britische Willfährigkeit zum Vorschein. Die Regierung veröffentlichte 2 Briefe Gordon Browns vom letzten Herbst an einen Anwalt von Opfern der irisch-republikanischen Armee. Die IRA hatte seit Mitte der 1980er Jahre umfangreiche Waffenlieferungen von Libyen erhalten, darunter auch große Mengen des Plastiksprengstoffs Semtex. 1987 wurde der Frachter Exund mit der wohl letzten Lieferung, 120 Tonnen Waffen und Sprengstoff, aufgebracht. 3 amerikanische Opfer von IRA-Anschlägen haben aufgrund dieser Verbindung libysche Entschädigungsgelder in Millionenhöhe ausgehandelt. Aber Gordon Brown wollte für die britischen Opfer nichts davon wissen. Er begründete seine vornehme Zurückhaltung mit der Energieversorgung des Vereinigten Königreichs und, pikanterweise, mit der wichtigen libyschen Hilfe bei der Terrorabwehr. Machiavelli und Richelieu hätten mit dem kühlen Kalkül der britischen Regierung wohl keine Probleme gehabt. Gordon Browns Schwierigkeit besteht darin, dass er in den letzten Wochen schwieg, solange es ging, und dann gekränkt der Unschuld vortäuschte, dass man ihm überhaupt unterstellen könnte, er gebe dem Geschäft den Vorrang vor dem Recht. Mit jedem neuen Mosaikstein aber verdeutlicht sich das Bild. London will libysche Geschäfte. Öl, Gas und bald auch Waffen. Dafür will man Kröten schlucken.
Die Geschichte hat sich im Laufe der Nacht bereits weiterentwickelt. Premier Gordon Brown hat nämlich am späten Abend angekündigt, man werde nun doch die Angehörigen von IRA-Opfern darin unterstützen, von Libyen Entschädigungen zu fordern. Heute Morgen, es ist 7.10 Uhr. Auch nach dem Ende des Bürgerkriegs in Sri Lanka gibt es keine unabhängige Berichterstattung über die Situation im ehemaligen Kriegsgebiet. Die Regierung gibt Journalisten keinen freien Zugang, sodass Medien weitgehend auf Aussagen von Mitarbeitern von Hilfswerken angewiesen sind. Das missfällt offensichtlich der sri lankischen Regierung. Sie hat deshalb am Wochenende den Kommunikationsdirektor des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF ausgewiesen. Daniel Voll berichtet.
UNICEF-Sprecher James Elder muss Sri Lanka innerhalb von 2 Wochen verlassen. Eine offizielle Begründung für diese Ausweisung gibt es nicht, aber Sarah Crowe, die Sprecherin der UNICEF-Region Südasien, zweifelt nicht, dass sich die Regierung über Elders unabhängige Kommunikation geärgert habe.
Of course, is this the reason? We refute that quite categorically.
Aber es sei falsch, dass Elder einseitig Positionen zugunsten der tamilischen Rebellen bezogen habe, wie ihm die Regierung offenbar vorwirft. Er habe lediglich seinen Auftrag erfüllt und über die schwierige Situation für Kinder im Norden Sri Lankas berichtet und keinerlei persönliche Statements abgegeben. Bei Hilfswerken wächst die Sorge, dass die Regierung Sri Lankas mit der Ausweisung des UNICEF-Sprechers ein Zeichen setzen will, um andere Hilfswerke einzuschüchtern. Auch Sarah Crowe schließt dies nicht aus.
I don't know if that will have that kind of impact. Of course, if it does, that's a great concern.
Doch UNICEF versuche vorläufig immer noch das Visum ihres Kommunikationsdirektors zu verlängern und wolle weiterhin auf Sri Lanka präsent sein. Denn noch immer leben im Gebiet des Bürgerkriegs über 200.000 Menschen unter schlechtesten Bedingungen in Flüchtlingslagern.
Nach Westafrika nun, das derzeit von schweren Überschwemmungen heimgesucht wird. Von Senegal über Guinea bis Benin sind Dutzende von Menschen in den Fluten umgekommen bisher. Etwa 400.000 Menschen haben ihre Lebensgrundlage verloren und haben ihre Wohnorte verlassen müssen. Besonders stark betroffen ist das bitterarme Land Burkina Faso. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
In Burkina Faso gingen die schwersten Regenfälle seit 90 Jahren nieder. An einem einzigen Tag fiel eine Regenmenge, die etwa einem Viertel des jährlichen Niederschlags des Sahellandes entspricht. 150.000 Menschen sind in Burkina Faso wegen der Hochwasser obdachlos. Etwa 100.000 haben in der Hauptstadt Ouagadougou Zuflucht gesucht. Viele der überfluteten Gebiete sind nur schlecht erreichbar, weil zahlreiche Straßen und Brücken zerstört wurden. Burkina Fasos Behörden mussten die Flutschleusen des Volta-Dammes öffnen. Sie warnten die Bevölkerung, sich vom Flussufer entfernt aufzuhalten. Die Flutwelle im Volta-Fluss gefährdet nun auch die Anrainer im südlichen Ghana. Auch in den nördlichen Nachbarländern Mali und Niger haben äußerst schwere Regenfälle Überschwemmungen verursacht. So hat stürmischer Regen während 4 Tagen die Wüstenstadt Agadez, das Tor zur Tenere-Wüste am Rande des Ayer-Gebirges, überschwemmt. Über 3000 Häuser und 400 Hektar Getreidepflanzungen wurden zerstört, viele Nutztiere getötet. Ähnliche Schäden sind auch in weiteren Ländern Westafrikas gemeldet worden, in der Elfenbeinküste Benin, Guinea, Mali und Senegal. Da in vielen Städten der Sahelzone die meisten Bauten in traditioneller Lehmbauweise errichtet sind, zerstörte der intensive Regen viele Häuser. Während Westafrika unter Überschwemmungen leidet, herrscht in weiten Teilen Ostafrikas Dürre. Im Nordosten Kenias ist die Lage inzwischen so schlimm, dass Nomaden ihre Lebensgrundlage verloren haben. Sie finden für ihre Kamele keine Wasserstellen mehr. Dürren und Überschwemmungen kommen in weiten Teilen Afrikas immer wieder vor. Die zunehmende Häufigkeit und Intensität jedoch schreiben immer mehr Beobachter der Klimaveränderung zu.
Das ist heute Morgen am Montag. Die DRS Frühinformationen finden Sie auch im Internet unter drs.ch. Dort finden Sie alles zum Nachhören dieser Sendung und auch diverse Dossiers zu wichtigen aktuellen Themen. Verantwortlich heute früh Matthias Kündig, am Mikrofon Daniel Knoll.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.